Mittwoch, 1. September 1993. Frauenfeld, Hausversammlung. Familie Felix. Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Liebe Geschwister, unser Thema für heute Abend: Blicke in den Galaterbrief. Eigenartig. Wir lesen gerade die Eingangsworte, Galater 1. Vielleicht einmal bis mit Vers 4. Ich unterbreche dich dann nach Belieben.
Der Brief an die Galater. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesum Christum und Gott den Vater, der ihn auferweckt hat aus Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Versammlungen von Galatien.
Moment. Den Versammlungen in Galatien. Galatien ist eine der römischen Provinzen in der heutigen Türkei. Ausgedehnt über verschiedene Gemeinden. Deshalb den Versammlungen, Mehrzahl, in Galatien. Wie nun der Brief dann überbracht wurde, durch einen Boten natürlich, und an welche der Einzelgemeinden steht nicht da, aber an die Gemeinden in Galatien. Das ist also eine ganze große Gegend einer ehemaligen römischen Provinz.
Weiter. Gnade euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt.
Äon.
Gottes und Vaters, welchem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja.
Das ist der Gruß an diese galatischen Gemeinden. Dann haben wir ja in diesem Galaterbrief, lesen wir noch von Vers 15 an im ersten Kapitel, einige Verse.
Als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinem Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte.
Ein gewaltiges Wort. Mir, ihm persönlich und wieder ganz deutlich, nicht für Israel, sondern ihn, den Sohn Gottes, zu verkündigen unter den Nationen. Also nicht Israeliten. Weiter.
Also in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu raten und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren.
Ja, eigenartig die Stellung des Apostels Paulus zu dem irdischen Jerusalem. Da schreibt er direkt, und ich ging nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern
ich ging fort nach Arabien. Aha. Und kehrte wiederum nach Damaskus zurück.
Aha. Wohin ging er anstatt nach Jerusalem? Nach Arabien? Nach Arabien? Also etwas. Und an anderer Stelle wird offenbar, dass er wie lange in Arabien verweilt hat.
Vierzehn Jahre.
Also ganz langsam, ruhig. Niemand dachte mehr an diesen Mann in Arabien. Wir haben ja kürzlich von der Königin da, ja, von Saba gehört und haben ja feststellen dürfen müssen, die kommt nicht aus Äthiopien, sondern die kommt aus Südarabien. Aus Südarabien. Ja. Ganz gewaltige Ordnungen sind da. Und dass jetzt Paulus gerade in Arabien so lange verweilte, ich bin überzeugt, in dieser langen Zeit hat er Offenbarungen Gottes empfangen, ja, wirklich, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen sind. In Arabien. Wer sind denn die Araber? Sind die Nachkommen Abrahams über Ismael. Die Araber. Und wir haben hier ja einmal lernen dürfen, dass Gott die Nachkommen Abrahams über Ismael in einer Weise gesegnet und geordnet hat. Ganz parallel zu Israel. Ganz parallel zu Israel. Gibt es in Israel 12 Stämme und entsprechend die 12 Fürsten? Genauso in Ismael. 12 Stämme, 12 Fürsten. Und die Verheißungen an Ismael entsprechend auch, und die Nachkommen Ismaels, denken wir an den Namen Nebaiot, was der für eine Rolle spielt. Ja, und in Arabien, also eigentlich bei den Söhnen der Magd, ne, hält er sich jetzt auf, Paulus, und empfängt von Gott Offenbarungen, eben, wie wir schon sagen durften, weiter.
Also und kehrte wiederum nach Damaskus zurück. Vers 18.
Also nicht nach Jerusalem, ne?
Nach Damaskus. Vers 18. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, und blieb 15 Tage bei ihm.
Das ist Petrus, Kephas, Petrus. 15 Tage nur bei Petrus. Denn Petrus war derjenige von den 12 in Israel, 12 Aposteln, der
wie soll ich sagen, den Paulus noch am besten verstanden hat, oder geliebt hat, weiter.
Und auch ergänzt hat, denken wir an den ersten Petrusbrief.
Jawohl.
Ich sah aber keinen anderen der Apostel.
Seht mal. Also so zurückhaltend in Jerusalem wie Paulus. Weiter.
Außer Jakobus, den Bruder des Herrn.
Aha. Jakobus, der Bruder des Herrn, das ist der, der den Jakobusbrief geschrieben hat. Ja.
Was ich euch aber schreibe, siehe, vor Gott, ich lüge nicht. Darauf kam ich in die Gegenden von Syrien und Zilizien. Vers 22. Ich war aber den Versammlungen von Judäa, die in Christo sind, von Angesicht unbekannt.
Aha. Merken wir, typische Trennung von dem Evangelium des Reiches, wissen wir hier etwas Bescheid. Es gibt das Evangelium aller Zeitalter, haben wir gelernt. Da ist Gott zufrieden, wenn ein Mensch, der nichts weiß vom Glauben und Gott, aber der einfach auf die Suche geht und den unbekannten Gott ehrt, indem er ihm dankt oder einfach ihn sucht und der nur das Evangelium aller Zeitalter kennt, das heißt, gebe dem Gott die Ehre, der Himmel und Erde geschaffen hat und bald euch sonst vor keinem Gott. Das ist das Evangelium aller Zeitalter und das andere ist das Evangelium des Reiches und vom Evangelium des Reiches ist typisch, dass es dass der Repräsentant Jesus Christus ist in Menschengestalt, wie er sich nur in den geografischen Grenzen des Volkes Israel bewegen durfte. Also, ich bin nicht gesandt, sagt er deutlich, als nur zu den verlorenen Schafen vom Hause Israel. Sonst bin ich nicht gesandt. Ja. Und dann kennen wir ja das Erlebnis mit der Frau, die schrie da eine eben außerhalb den Grenzen Israels und die dann sagte, und doch bekommen die Hündlein etwas, was unter des Herrn Tisch fällt, so, und dann darf er sagen, also Weib, dein Glaube ist groß, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Gehe heim und dein Wunsch ist erfüllt. Und gerade dort, der Frau, sagt er, ich bin nicht gesandt, als nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Und das ist das Evangelium des Reiches. Nur für Israel. Das ganze Leben Jesu auf der Erde in Menschengestalt war von Gott begrenzt und bestimmt nur in den geografischen Grenzen des Volkes Israel und nur unter Israel. Und sogar in Samaria da waren ja Menschen, die als Nebukadnezar-Menschen vorher 10 Stämme weggeführt worden sind, hat der wegführende Assyrerkönig hat den Assyrer-Menschen da hinein verpflanzt. Jetzt verstehen wir auch, das waren dann die Samariter, weil sie in der Gegend von Samaria wohnten. Und deshalb durfte ein Israelite mit einem Samariter keine Gemeinschaft haben. Nicht? Und wie Jesus ja dann an den Brunnen kommt, das samaritanische Weib da kommt und so weiter. Oder das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, nicht? Da kommt ein Priester und dann ein Levit, die gehen am Verwundeten vorüber und dann kommt ein verachteter Samariter. Nicht? Und das ist ausgerechnet dieser Name Samariter ja zum Begriff aller Krankenpflege und dergleichen mehr geworden. Dann lesen wir in Kapitel 2, vielleicht von Vers 5 an. Wir haben Thema Blicke in den Galaterbrief. Wir machen also Sprünge.
Denen wir auch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben
haben. Ja, dann noch den Vers 4 bitte.
Es war aber der neben eingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christo Jesu haben, auf dass sie uns in Knechtschaft brächten. Und nun, denen wir euch nicht eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbliebe. Von denen aber, die in Ansehen standen, was irgend sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott nimmt keines Menschenperson an, denn wir haben die Angesehenen nichts hinzugefügt.
Ah, und die Angesehenen sind die 12. Ja. Ja. Paulus, das ausgebreitet, was Gott ihm für einen Auftrag gegeben hat. Und wunderbar, dass die dann einfach stille geblieben sind. Dann lese ich noch weiter.
Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war.
Aha, jetzt kommt eine fein säuberliche Trennung. Dass mir, Paulus, das Evangelium der Vorhaut, das heißt also der Nicht-Israeliten, die alle unter der Beschneidung der Vorhaut, dem Gesetz, bei Todesstrafe, wenn sie es nicht ausgeführt haben, standen, nicht? Ja.
Dass mir das Evangelium der Vorhaut anvertraut war, gleich wie Petrus, das der Beschneidung. Denn der, welcher in Petrus für das Apostelamt der Beschneidung gewirkt hat, hat auch in mir in Bezug auf die Nationen gewirkt.
Ja, also klare Kenntnis, man darf was schon sagen, Erkenntnis. Also Petrus, der Repräsentant der Gläubigen aus der Beschneidung, Paulus, der Repräsentant der Gläubigen aus der Vorhaut, also Nicht-Israeliten.
Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, haben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und Barnabas die Rechte der Gemeinschaft, auf dass wir unter die Nationen, sie aber unter die Beschneidung gingen.
fein säuberliche Trennung ordnen. Da im Galaterbrief weiter.
Vers 10. Nur, dass wir der Armen eingedenk wären, dessen ich mich auch befleißigt habe, also zu tun.
Ja. Kapitel 2, jetzt machen wir den Sprung zu Vers 15, wenn nötig, eventuell schon 14 mal 15.
Wir, von Natur Juden und nicht Sünder aus Nationen, aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesum Christum.
Also genau, wie da geschrieben steht im Grundtext, nicht durch den Glauben an Jesum Christum, sondern durch den Glauben Jesu Christi steht da. Es ist der Glaube Jesu Christi, der uns rettet. Müssen wir dann noch zweifeln? Reicht der Glaube Jesu Christi für unsere Rettung? Für uns, wunderbar. Weiter.
Sondern nur durch den Glauben Jesu Christi. Ja. Auch wir haben an Jesum Christum geglaubt, auf dass wir aus Glauben an Christum gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken.
Aus dass wir aus Glauben Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Werken.
Weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird.
Ja. Von Vers 18, 18 an, bitte.
Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wiederum aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter dar.
Ja. Das hat ja das Wort schreibt Paulus in Bezug auf einen direkt heuchlichen Fehltritt von Petrus. Petrus eben Freude haben an der Freiheit, die Gott dem Paulus geschenkt hat. Hat sich mit seinen Genossen aus Israel mal erlaubt, mit unbeschnittenen Menschen, also Brüdern in Christo, die in Vorhaut waren, Tischgemeinschaft zu haben. Etwas passierte. Jetzt kommen etliche von Jakobus, von Jerusalem, von Ferne. Und was machen die?
Zurück.
Die verschwinden schnell aus der Gemeinschaft der Unbeschnittenen da. Ja. Und Paulus, der sieht da klar und sagt dann dem Petrus deutlich, unheimlich deutlich die Meinung, dass wenn wir, nochmal liest das nochmal, wenn wir aus der Beschneidung,
denn Vers 18, denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wiederum aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter dar.
Zuerst hat er abgebrochen die Trennungswand zwischen Israel, den Beschnittenen und den Unbeschnittenen, weil er mit ihnen gegessen hat. Und jetzt, auf einmal, baut er das wieder auf, indem er sich zurückzieht, als hätte er mit denen nichts zu tun. Ne? Weiter.
Vers 19.
Ja.
Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, auf das ich Gott lebe. Ich bin mit Christo gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir.
Wunderbar.
Was ich aber jetzt lebe im Fleische, lebe ich durch Glauben durch den an den Sohn Gottes, wieder heißt es durch den Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Ja. Er schreibt also, nicht mehr lebe ich. Und das heißt im Griechischen, nicht mehr lebt mein Ego, also noch der Egoist da drin. Nicht? Bis jetzt entscheiden nicht wir, sondern dieses Ego in unserem Fleisch, nicht? Da wir die Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Das, da hat unser Ego und unser Ich entschieden. Nicht mehr lebe ich, mein Ego, anstelle von meinem Egoisten, da drin ist jetzt Christus getreten. Jetzt lebt Christus in mir. Wunderbar. Weiter auf der nächsten Seite oben.
Ich mache, Vers 21, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Ja. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben.
Hm. Aha, also dann wäre es gar nicht mehr nötig gewesen. Wunder. Einfache Worte und gewaltigem Inhalt. Kapitel 3 von Vers 5 an.
Der euch nun den Geist darreicht und Wunderwerke unter euch wirkt, ist es aus Gesetzeswerken oder aus der Kunde des Glaubens? Ja. Gleich wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde. Erkennet denn, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne.
Ja.
Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben rechtfertigen würde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft zuvor. In dir werden gesegnet werden alle Nationen.
Einfach in dir. In Abraham werden gesegnet werden alle Nationen. Eigenartig. Und wo bleibt Israel da? Alle Nationen in Abraham gesegnet. Ja. Weiter.
Paulus bezieht sich auf die Stelle, der hat das sehr gut gekannt, auf 1. Mose 12, Vers 3.
Ja.
Da steht die Verheißung dieser Gewaltigen.
Da haben wir schnell den Vergleich, wie Paulus schreibt, dass die Nationen aus Glauben gesegnet und gerettet werden, aus Glauben. Ohne Werke. Und Jakobus schreibt genau das Gegenteil. Wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ja, wer hat jetzt recht? Beide. Warum? Paulus, er hat die Botschaft Gottes von dem erhöhten Christus, ne? Christus erschien ihm ja vor Damaskus vom Himmel her, in einem Licht, das den Glanz der Sonne übertraf. So. Und Paulus wurde so von dem Christus berufen und auserwählt zum Dienst, der mit Gesetz auf der Erde und allen Satzungen und Formen und Forderungen des Gesetzes überhaupt nichts mehr zu tun hatte. Deshalb war er, Paulus, völlig, völlig frei. So. Und konnte sagen, wir, die Nationen, sind Abrahams Söhne, ohne Werke, gleich wie Gott, denn Abraham eines Nachts herausgerufen hat und gesagt hat, blicke den Himmel, führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, denn also wird dein Same sein. Abraham glaubte der Herr und der Herr rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Ich sage hier immer wieder, Abraham hatte kaum Zeit Atem zu holen, war er von Gott schon gerechtfertigt, ohne Werke. Einfach weil er von Herzen das Unglaubliche geglaubt hat. So. Ja. Und der Jakobus, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird. Wieso hat er auch recht? Ja. Ja. Weil er gerade am Anfang seines Briefes schreibt, er, hast vielleicht Gott, Jakobus 1,
den 12 Stämmen.
Aha, erstens schreibt er den 12 Stämmen, ne? Genau, nicht den Nationen wie Paulus, weiter.
Die in der Zerstreuung sind.
Ja.
Also Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet, da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt.
Und ja, und weiter, und das Ausharren.
Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk.
Aha. Dem Jakobus, weil er sich mit seinen Brüdern unter Gesetz gestellt hat, bewusst, ne? Dem kam es darauf an, ein vollkommenes Werk zu tun. Ne? Ein vollkommenes Werk zu tun, ja bitte. Also der wollte mit Werken antreten und Gott lässt ihnen einmal ihre Meinung und ihre Einstellung und wohin das führt, wissen wir ja dann. Ja. Weiter.
Weiter in Galater 3. Ja. Also Verheißung an Abraham. In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Vers 9. Also werden die, welche aus Glauben sind, mit dem gläubigen Abraham gesegnet. Ja. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind unter dem Fluche.
Oh, habt ihr gehört? Ah ja, weil wer eiferer ist für das Gesetz, das so viel von ihm verlangt, vom Menschen, nicht? Dass der Mensch unmöglich erfüllen kann, und so, und wer diese Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt, ist vom Gesetz verflucht. Ne? Ja.
Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buche des Gesetzes Aha. geschrieben ist, um es zu tun.
Aha. Verflucht ist jeder, der nicht alles tut, was im Gesetz. Und dann lesen wir ja, das Gesetz geht dann so weit, wenn ich von 1000 Geboten 999 halte und strauchle nur in einem, dann bin ich das Ganze schuldig. Die 999 auch. Also, und die merken nicht, dass das unmöglich ist. Und sind noch eiferer für so etwas. Dann sagt Gott, meinetwegen, also eifert drauf los, ihr werdet schon erleben, wohin das führt. Ja, und wohin führte es dann? Bei der Zerstörung von Sodom und Gomorra hätte Gott, wenn 10 Gerechte übrig geblieben wären, hätte er die Zerstörung nicht durchgeführt in Sodom und Gomorra. Und in Jerusalem sind Zehntausende Juden, die gläubig sind an den Herrn Jesus, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Deshalb, was ist dann passiert? Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und alle Juden entweder getötet oder unter alle Nationen gefangen weggeführt. Weiter.
Verflucht ist jeder, der nicht leidet in allem,
ja,
was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Paulus zitiert da klar 5. Mose 27, 26.
Ach, das Wort, das steht. So.
Ja.
Weiter.
Jetzt Galater 3, Vers 11 weiter. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben.
Hm. Ah, dass aus Gesetz, jetzt Achtung, vor Gott niemand gerechtfertigt wird. Warum betone ich vor Gott? Ha. Von wem ist denn Abraham gerechtfertigt worden, als er Isaac den Sohn opferte? Nicht von Gott, sondern von einem Engel. Und Jakobus selber muss dann noch schreiben, niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht, denn Gott selbst versucht niemand. Aha, da haben heilige Engel den Antrag gestellt, ja, wir können kaum glauben, dass der Mann Abraham, der das Unglaubliche geglaubt hat, ja, also wird dein Same sein, wir sollten einen Beweis haben. Wenn er da den Sohn der Weisung opfern müsste, ja, mal bis aufs Messer, wenn wir das täte, dann wären wir überführt, dass er tatsächlich von Herzen geglaubt hat. Also, das sind jetzt Engel, gesetzgebende Engel, die eben nicht ins Herz schauen können, sondern äußerliche Beweise brauchen, um überzeugt zu sein. Weiter.
Der Gerechte wird aus Glauben leben, da zitiert Paulus Habakuk 2, Vers 4 mit diesem Vers.
Ja.
Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, fährt er weiter.
Was steht da? Das Gesetz ist nicht aus Glauben, auf Grundsatz des Glaubens, des Vertrauens, sondern
wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben.
Jawohl, jetzt wunderbar. Jesus vom Weibe geboren, das kommt ja dann noch Gott, ne? Und unter Gesetz getan. Darum heißt es hier so schön, derjenige, der diese Dinge alle tut, hat Jesus das alles getan, was das Gesetz gefordert hat? Natürlich. Ja. Der wird dadurch leben. Also Christus ist auch in Bezug auf die Satzungen dieses unbarmherzigen Gesetzes als gerecht erfunden worden. Weiter.
Also wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Hier zitiert Paulus wieder einen alttestamentlichen Vers, nämlich 3. Mose 18, 5 steht das. Christus hat uns losgekauft von dem Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist.
Ja, wir beachten jetzt, Christus hat uns errettet vom Fluche des Gesetzes. Das verstehen wir mal. Weiter.
Indem er ein Fluch für uns geworden ist.
Jawohl.
Denn es steht geschrieben, wieder zitiert Paulus, verflucht ist jeder, der am Holze hängt.
Ah, jetzt kommt das wunderbar, jetzt kommt Golgatha in sich.
5. Mose 21, 23. Verflucht ist jeder, der am Holze hängt, auf dass der Segen Abrahams in Christo Jesu zu den Nationen käme, auf dass wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben.
Jawohl. Wir die Verheißung des Glaubens durch den Glauben. Jetzt wird's gewaltig. Bitte.
Vers 15.
Ich habe hier eine Notiz. Oder hast du die schon ausgesprochen? 2. Mose 12, Vers 40.
Nein, die haben wir noch
dann
nicht.
Dann schlag die mal auf. 2. Mose 12, Vers 40.
Und die Wohnzeit der Kinder Israel, die sie in Ägypten zugebracht haben, ist 430 Jahre.
Aha. Ah ja. Ah, das ist eine Notiz für mich gewesen. Ja, weiter. Dann weiter im Galaterbrief. Vers 18.
18. Kapitel 3. Denn wenn die Erbschaft aus Gesetz ist, so nicht mehr aus Verheißung.
Aha. Also da gilt es bei Paulus entweder oder. Entweder aus Gesetz, dann schließt das auf, dass es nach Verheißung geschehen könnte. Ja, entweder Gesetz oder Verheißung. Und die Nationen durch Verheißung ist die Rettung geschenkt. Also wo bleibt das Gesetz? Ausgeschlossen. Weiter. Missachtung.
Dem Abraham aber hat Gott sie durch Verheißung geschenkt.
Aha. Und nicht durch Gesetz.
Jetzt fragt Paulus weiter, Vers 19, warum nun das Gesetz? Eine Zentralaussage aus dem Galaterbrief, es, das Gesetz, wurde der Übertretungen wegen hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gemacht war.
Der Same heißt Jesus Christus. Ja.
Angeordnet durch Engel.
Das Gesetz. Warum nun das Gesetz? Es wurde angeordnet durch Engel, nicht in, wie wir gelernt haben schon, nicht in der Hand eines Mittlers, sondern in der Hand eines Abgeordneten, nämlich der vielen heiligen Engel. Da haben die Engel Gott gesagt, ja, eben wir können nicht begreifen, wir können ja nicht dem Abraham ins Herz sehen, ob der Glaube, also wird dein Same sein, echt war. Ne? Gott wusste das natürlich und er war von Gott schon gerechtfertigt, bevor er Atem holen konnte. Und wir hätten gern einen Beweis nun. Das Gesetz, angeordnet durch Engel, das Gesetz, in der Hand eines Abgeordneten dieser Engel. Denn wir lesen ja, der Engel Jehovas rief Abraham vom Himmel, Abraham, Abraham, nimm deinen Sohn, den einzigen, den du lieb hast, und opfere ihn mir. So. Und Gott gestattete, dass das bis aufs Messer ging, als Abraham das Messer zückte. Halt, Abraham, dem Knaben gar nicht, denn jetzt weiß ich, der Engel, weiß jetzt, dass du, Abraham, Gott fürchtest. Gott selber hat das schon lange gewusst. Ne? Aber jetzt sind durch diese Für Abraham war das wirklich unheimlich. Aber wie konnte er, mit welchen Gedankengängen konnte Abraham das tun? Eines Morgens den Isaak nehmen, mitnehmen, ja, der war fast 20, 14 Jahre alt mindestens, und mit ihm, der lud dem noch Holz auf und nahm mit sich Messer und eigenartig und Esel, und dann blieben die Esel am Weg zurück. Dann gingen die zwei allein eben bis auf den Berg da, und er errichtete einen Altar, also unglaublich, was der Abraham da tat. Das Unglaubliche, was Abraham hier jetzt tat, um der Engel willen. Haben wir die Erklärung? Denn Abraham urteilte in seinem Herzen: Wenn der Gott, der mir den Sohn der Verheißung, den Isaak, und meiner Frau Sarah, wir beide körperlich zeugungs- und geburtsfähig erstorben, also sozusagen schon einmal aus dem Tode geschenkt hat, dann kann ich ihn jetzt, wenn Gott das will, ihn töten, und Gott wird ihn wieder lebendig machen. So hat er geurteilt. Ne? Also so steht Abraham vor Gott noch wunderbarer da. Ja. Also,
warum das Gesetz? Also, es ist angeordnet durch Engel in der Hand eines
Abgeordneten. Steht da. Ein Abgeordneter aber ist nicht von einem gesandt, Gott aber ist einer. Nicht? Das heißt also, dass nicht Gott das verlangt hat, sondern ein Abgeordneter der vielen, der Engel. Also, das von Abraham verlangt hat. Ja. Also ganz gewaltig da. Und da habe ich noch eine Parallelstelle. Ein Timotheusbrief, da weiß ich jetzt nicht mehr gerade, wo steht, aber Gott hat Christus hoch erhöht. Und zwar nicht als Sohn Gottes und nicht als Sohn des Höchsten, sondern jetzt einfach als Mensch. Der Mensch, schreibt Paulus in einem der Timotheusbriefe, Christus erhöht als Mensch, als Abgeordneter gegenüber Gott, also ein Abgeordneter ist hier jetzt Christus, ein Abgeordneter aber ist nicht von einem gesandt, sondern von vielen. Da steht Gott auf einer Seite und die ganze Menschheit auf der anderen Seite. Wo ist jetzt die Vielheit? Bei den Menschen. Also hat Gott das Wunder getan, seinen Sohn, ich will es mal gerade jetzt deutlich sagen, als Rechtsanwalt für die ganze Menschheit vor ihm, Gott, den Höchsten, anzutreten. Er ist Abgeordneter als Mensch. Also, Christus vertritt die ganze Menschheit vor Gott, seinem Vater, der Rechtsanwalt für die Menschen, den Menschen geschenkt als Rechtsanwalt. Wunderbar. Weiter. Jetzt machen wir den Sprung nach Kapitel 4.
4, Vers 1.
Ja.
Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knechte, wiewohl er Herr ist von allem.
Jede Seite hat zwei Seiten.
Wiewohl er Herr ist von allem, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Vers 3. Also auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe.
Jetzt Achtung, geboren von einem Weibe, und jetzt?
Unter Gesetz.
Unter Gesetz?
Und? Auf dass er die, welche unter Gesetz waren, loskaufte.
Vom Gesetz.
Auf dass wir die Sohnschaft empfingen.
Aha, aha. Er hat uns, haben wir gelesen, losgekauft und er rettet vom Fluch des Gesetzes. Das verstehen wir gerade. Aber was steht jetzt hier? Er hat uns losgekauft, vom ganzen Gesetz losgekauft. Und jetzt sind die Zehntausende an Christus gläubigen Juden in Jerusalem eifer für dieses Gesetz. Sie haben also den Loskaufpreis, den Gott bezahlt hat, um alle vom Gesetz loszukaufen, vollständig, direkt missachtet, und das Gegenteil, Eiferer für dieses Gesetz sind die geworden. Wie hat Gott geantwortet? Noch einmal, Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und die Juden getötet oder gefangen weggeführt. Das war die Antwort Gottes. Und das geschah. Ja, Golgatha ungefähr im Jahre 30 unserer Zeitrechnung und gerade 40 Jahre später im Jahre 70 die Zerstörung Jerusalem, die Quarantäne, weiter.
Also von der Knechtschaft des Gesetzes zum Loskauf durch Sohnschaft. In der Sohnschaft. Ja. Jetzt Vers 6. Weil ihr aber Söhne seid, jetzt spricht uns ja Paulus als Söhne an,
ja,
und damit der Geist. So hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, Abba, Abba. Vater.
Wunderbar. Abba, das ist ein Lieblingswort, das Gott so gern hört. Also, im Deutschen kann man das gar nicht wiedergeben. Man darf ja nicht Gott jetzt sagen, liebes Väterchen, nicht? Aber Abba, Aleph, erster Buchstabe, B, zweiter Buchstabe, nochmal zweiter Buchstabe, zweimal B und wieder ein A. Abba. So einfach, lieber Vater. Jetzt machen wir einen Sprung zu Vers 30 oder gleich nach 30. Nein, nicht 90, 20, Entschuldigung, 20.
Ich wünsche aber jetzt bei euch gegenwärtig zu sein und meine Stimme umzuwandeln. Denn ich bin euretausend in Verlegenheit. Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. Höret ihr das Gesetz
nicht? Höret ihr das Gesetz nicht?
Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, der aber von der Freien durch die Verheißung, was einen biblischen Sinn hat, denn diese sind zwei Bündnisse.
Also stellen zweierlei verschiedene Bündnisse dar.
Eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft
gebiert,
welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien.
Also arabisch heißt der Berg Sinai Hagar. Also das ist unheimlich, genau.
Entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft.
Also je gesetzestreuer die heute die frommen Juden sind, was sagt da Paulus her? Die sind völlig unter Knechtschaft des Gesetzes. Und entsprechend der Hagar.
Darum ist es der Mose.
Wer?
Der Mose. Der Mose hat ja vom Sinai das Gesetz bekommen.
Ja.
Mose, das spricht ja eigentlich gegen den Mose.
Ja. Mose repräsentiert direkt das Gesetz. Deshalb konnte Mose unmöglich in das Land der Verheißung. Da sind die Dinge, unser Gotteswort, so mathematisch exakt. Ist gerade gut, dass du die Frage gestellt hast. Ja.
Ja. Also, Vers 25.
Also, Paulus sagt, dass Jerusalem drunten, jetzt heute auch, ist mit ihren Kindern, mit der ganzen Israel-Gemeinde in Knechtschaft des Gesetzes. Ja.
Damit spricht er an, in Vers 25, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Ja. Und jetzt kommt das große Aber in Vers 26,
ja, es kommt
aber das Jerusalem droben ist frei.
Ja.
Welches unsere Mutter ist.
Aha. Jetzt, was heißt das? Aber das Jerusalem droben ist frei. Ich darf gleich sagen, die Ausdrücke, die zwei Ausdrücke einer droben ist ein Ausdruck im Neuen bei Paulus. Unter droben versteht der Geist Gottes einen Ort, der nicht mehr in dieser Schöpfung ist. Droben und der zweite Ausdruck, dass der das Gleiche meint, in der Höhe. Er hat sich nicht zur Rechten der Majestät im Himmel gesetzt, das vielleicht auch mal da, aber für uns, Paulus, in der Höhe, zur Rechten der Majestät in der Höhe, hat er sich gesetzt. Droben, wo Christus ist, eben außerhalb der Schöpfung, im Original Jerusalem. Ne? Und das ist unsere Mutter, das Original Jerusalem. Also Jerusalem heißt ja Stadt des Friedens. Stadt des Friedens. Und ich darf ja hier weiter das Allerheiligste sehen und bezeugen, da Gott der Originalmensch ist. Denn Adam wurde im Gleichnis, im Abbild Gottes geschaffen. Adam, der Mensch. Adam war nur ein Bild, also sagen wir mal eine Foto von Gott. Und Gott war, Gott ist, war und bleibt in seiner Gestalt, männlich, weiblich in einer Gestalt. Und so lesen wir tatsächlich, Gott sprach nicht, lasst uns Menschen Mehrzahl machen, lasst uns Adam machen, in unserem Gleichnis, also ein Abbild Gottes, Adam. Wo war die Eva, als Gott den Adam geschaffen hat? In ihm, in einer, wie Gott, in einer Gestalt geworden. Und tatsächlich, als Gott merkte, ja, ohne der Adam möchte wie die Tiere noch eine Gefährtin neben sich haben, ne? Männlein und Weiblein, und er durfte allen Tieren den Namen geben, der Adam, weil er da, Gott wusste, der in jedem Tier sieht Adam den Gottesgedanken dargestellt, den ich ins Tier gelegt habe. Also, als Gott den Affen geschaffen hat, hat er nicht an Nachäffen gedacht, sondern an Nachahmen. Ist das positiv? Seid meine Nachahmer, Paulus, gleich wie ich Nachahmer Gottes bin. Also Nachahmen, das ist positiv dargestellt durch den Affen, also in wunderbarster Weise. Und so könnte mir bei jedem Tier stehen bleiben. Und weil nun Adam bei den Tieren Männlein und Weiblein getrennt sah und sah, wie das schön war, guckte er, jetzt kommt die Katastrophe, auf sich und dachte, oh, wie schade, dass ich nicht auch sowas habe, anstatt sich an den Herrn wenden. Der hat gesagt, ja, Adam, du bist ja mein Abbild. Ich bin männlich, weiblich, in einer Gestalt, und du auch, das ist ja wunderbar, ne? So, denn du sollst ja herrschen über alles, alle diese herrliche Schöpfung von den Cherubim und Seraphim, die sollst du beherrschen bis zum letzten Wurm oder dem, weißt du, einem Kleintierchen da, das im Meer da wimmelt, bist du herrscher. Männlich, weiblich. So, Katastrophe. Jetzt, unsere Mutter ist frei, es ist das Jerusalem droben, wo Christus ist. Er hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe, sag ich mal, außerhalb der Schöpfung. Das ist unsere Mutter, das ist das Origin, die Original. Stadt Gottes des Friedens, das ist unsere Mutter. So wunderbar sind die Dinge, und ja, es ist Zeit zum Schließen, und da dürfen wir
vielleicht noch der Vers 28, ja. Der ergänzt das in weiter wunderbarer Weise. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleische Geborene den nach dem Geiste Geborenen verfolgte, also auch jetzt. Ja.
Bitte noch Vers 7. Das ist noch ein Vergleich, der sich lohnt, noch schnell zu beachten.
Kapitel 5, Vers 7. Ihr liefet gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorchet. Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft,
sondern
ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig.
Jetzt wissen wir, was Sauerteig bedeutet. Ne? Der alte Sauerteig, das ist das Gesetz. Ja. Das vorher hat die Rede davon. Ja. Und da gilt jetzt das Gesetz verlangt, wer 999 Satzungen einhält und strauchelt in einem, ist das Ganze schuldig. Jetzt sagt Paulus ja bitte, und die Gnade noch viel mehr. Wenn ich in die Gnade ein wenig Gesetz noch mische, dann ist Gnade nicht mehr Gnade. Also Gnade, da muss das Gesetz vom Sinai vollständig schweigen. Gegenüber dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches mir, also nur dem Apostel Paulus, anvertraut worden ist für uns. Halleluja. Amen.
Amen.
Blicke in den Galaterbrief.
Abschließend aktuelle weltpolitische Ergänzung. Das bevorstehende Palästina-Abkommen um Jericho und Gaza.
Zeichen für den Herbst der Finsternis. Und Jericho, ja, das war ja für Josua bei der Eroberung, war Jericho das, was damals für David, den Hirtenknaben, die Stirn des Goliath war. Ne? Wenn er die trifft, dann ist der Krieg entschieden. Ne? Und wenn Jericho fallen wird durch Josua, dann ist die ganze Frage der Kananiter schon grundlegend gelöst. Dass alle umkommen werden, und jetzt Jericho als wie heißt der Fachausdruck für Arafat und seine Leute, ja, also sein Stützpunkt, das ist sein Gebiet, wo er herrschen kann, wo er das ihm übergeben ist. Und da gilt wieder, es geht nicht mehr lang, ist dieses Jericho auch schon wieder gefallen. Nicht? Geht nicht mehr, es geht nicht lang. Ja, also,
und Gaza streiten. Gaza.
Aha, sehr gut, ja. Also Gaza, da habe ich schon lange gedacht, das war je und je den Philistern von Gott zugeteilt, und David klagt ja beim Tode von Saul und Jonathan, verkündet es nicht bei den Töchtern der Philister, weder in Gaza noch in Ashdod. Ne? Das waren immer von Gott den Philistern zugeteilte, also heute den Arafat-Leuten eigentlich von Gott zugeteilten Orten, Gebieten und Orten. Ich habe gesagt, also Gaza und Ashdod hätten sie schon lange als Zone für diese Arafat-Leute oder wie sie sich nennen, ja, Palästinenser. Ja, wisst ihr, was denn Palästinenser heißt? Oder? Palästina kommt von Philister. Palästina, das sind die Philister, ne? Direkt. Ja. Als Gott eben vor 2000 Jahren alle Juden wegführen ließ. Da waren nur noch eben die Philister da. Und dann heißt Philister, also Palästina. Palästina. Philister, Palästina.
Interessant ist vielleicht noch, dass, wie man ja gehört hat, wir beziehen uns auf das, was berichtet wurde, dass dieses im Geheimen in Norwegen, in Oslo, veranschlagt wurde.
Von den Palästinensern und Israel.
Israel, ja. Jetzt, seit schon geraumer Zeit.
Jetzt kommt nur das Feine. Die einfache Aussage, die wunderbare, der Wurm Jakob und das Häuflein Israel steht in Jeremia 31, glaube ich, mal sehr, oder Jesaja.
Jesaja 41, ja. Vers 13 und 14.
So, hallo, ich darf noch die wichtige Stelle lesen. In Jesaja 41, Vers 8 und folgende: Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, schaue,
Same
Abrahams, meines Knechtes.
Meines Freundes.
Oh, sogar meines Freundes. Gut. Lies mal du weiter.
Du, den ich ergriffen von den Enden der Erde.
Aha, ist das heute der Fall? Dass er Söhne Israels und Jakobs von den Enden der Erde herruft, herbeiruft, weiter.
Und? Von ihren fernsten Gegenden her gerufen haben.
Ja, ja.
Und zu welchem ich sprach, jetzt du bist mein Knecht, ja. Ich habe dich erwählt und nicht verschmäht.
Ah, hätte Gott Grund gehabt, ihn zu verschmähen? Mehr als, ja.
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir.
Achtung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Zweitens.
Schaue nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott.
Denn ich bin dein Gott.
Ich stärke dich.
Ich stärke dich.
Ja, ich helfe dir.
Ich helfe dir.
Ja, ich stütze dich.
Ich stütze dich. Also alle Möglichkeiten, die in der Sprache der deutschen Sprache zur Verfügung stehen oder im Hebräischen. Ja,
ich stütze dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Siehe, es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wieder dich entbrannt sind.
Gibt es solche? Also was haben wir für eine Zukunft geschickt, garantiert weiter?
Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Du wirst sie suchen und nicht finden.
Stellt euch mal vor, was Gott wirken wird jetzt für dieses Häuflein Israel da, ne? Leitung, suchen und nicht finden.
Die Männer, die mit dir hadern, wie nichts und wie die Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen.
Also, und die Fried mit Israel führen, die kommen sowieso um.
Vers 13, denn ich, Jehova, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche, fürchte dich nicht, ich helfe dir. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel.
Das stimmt heute. Ein Wurm, der sich windet und dreckt da und sich nicht zu helfen weiß, ja, und ein verlorenes Häuflein Israel. Jetzt zwei, Achtung, jetzt weiter.
Ich helfe dir, spricht Jehova, und dein Erlöser ist der heilige Israel.
Der Heilige Israels könnte Michael sein.
Weiter. Siehe, ich habe dich zu einem scharfen, neuen Dreschlitten gemacht.
Was? Den Wurm, das Häuflein?
hat Gott, jetzt kommt Israel heute militärisch so unheimlich fähig, ne, von Gott gemacht. Ich habe dich zu einem doppelschneidigen neuen Dreschrücken gemacht. Na ja,
mit doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen.
Berge dreschen, das heißt ganze Weltreiche zerstören.
Und Hügel der Spreu gleich machen.
Die Schweiz ist nur ein Hügel der Spreu gleich machen.
Du wirst sie werfen, dass der Wind sie entführt und der Sturm sie zerstreut. Du aber, du wirst in Jehova frohlocken und in den Heiligen Israels dich rühmen.
Wunderbar. So. Also kurz die Situation heute, da liegt ein Wurm da, der zappelt da, und Jericho mit weiß was allem herum. Mit. Und gerade da, wo nichts ist, da hat Gott ihn zu einem militärischen so und so gemacht. Ich erinnere mich, ich habe gerade am Fernsehen geguckt, da war die Sache, als Israel also im ganz Libanon da besetzt hatte, in, wie heißt die Stadt da oben, die am Zeiten, also im Libanon,
Beirut,
ja. Da ließen sie den Arafat noch in ein Boot einsteigen in Beirut. Und da, das wurde am Fernsehen gerade noch gezeigt. Und da sagte er zu seinen Leuten, gegen Israel kommt keine Macht der Welt auf, denn Israel hat eine Militärgewalt. Ja. Da kommt keine Macht der Welt gegen die auf. Da hat der Arafat beim Einsteigen in das Schiff noch seinen Kollegen gesagt. Soweit.
Schon jetzt haben die Nationen Syrien, Libanon und Jordanien ihre Zweifel geäußert, ob denn nun dieser einteilige Erfolg oder Friedensschluss oder Übereinkunft Gaza und Jericho an die Palästinenser, ob denn das nicht zu weit ginge. Sie seien ja auch an der Reihe, wegen Golan zu Syrien und so weiter. Also wir merken da auch schon Missstimmung auf der nördlichen Seite. Von Syrien, Libanon und Jordanien, ja. König Hussein. Das nur eine kleine weltpolitische Ergänzung.
Noch etwas, die Palästinenser sprechen schon vom nächsten Schritt, Jerusalem.
Die Palästinenser sprechen vor dem jetzt ersten Schritt schon vom zweiten Schritt, wegen Jerusalem.
Wegen Ost-Jerusalem.
Ost-Jerusalem.